Ina Stein ist die nächste Frau, die hier in diesem Buch vorgestellt wird. Hier ist ein großes Schwarz-Weiß-Foto von ihr abgebildet. Ina Stein, ehemalige Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gründerin des Special Olympics Landesverbandes Bayern, Gründungsfrau der Netzwerkfrauen Bayern. Im Dezember 1998 wurde ich der Presse vorgestellt. Es galt, den Spagat zwischen den Forderungen der Behindertenorganisationen und der Politik so diplomatisch zu gestalten, dass am Ende ein positives Ergebnis stand. Neben diesem Eingangstext gibt es jetzt ein kleines Farbfoto von Ina Stein. Ina Stein, im Kinderwagen von Polen nach Bayern und als Pionierin in die Politik. Am 16.12.1940 wurde Ina Stein in Gleiwitz im damaligen Oberschlesien geboren. Sie erzählt: Es war Krieg. Mein Vater war irgendwo an der Front. Oft saßen wir wegen Bombenalarm im Keller. Sicher hatte ich manchmal Angst, aber in Mutters Gegenwart hatte ich vollstes Vertrauen. Alles wird gut. Nach Kriegsende bestimmten die Polen, dass alle Deutschen, die nicht für Polen optierten, das Land verlassen müssen. So verließen wir im Oktober 1945 als Vertriebene unsere Heimat. Mutters Schwager ging mit den Schwiegereltern nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie hätte sich anschließen können, aber Mamas Ziel hieß Bayern. Einige Jahre zuvor hatte die Hochzeitsreise meiner Eltern nach Bayern geführt. Mutter war fest davon überzeugt, ihren Mann dort wiederzufinden. Wir wanderten von einem Flüchtlingslager zum nächsten und haben oft gehungert. Aber einmal hat uns ein polnischer Soldat einen Kanten Brot geschenkt. Das hat geschmeckt. In einem dieser Lager bekam ich plötzlich hohes Fieber, schrie vor Schmerzen und konnte nicht mehr laufen. Ein polnischer Arzt diagnostizierte Kinderlähmung. 3 Monate saßen wir im Görlitzer Krankenhaus fest. Mama wollten sie weiterschicken, da die Stadt mit Flüchtlingen überfüllt war. Als sie sich jedoch bereit erklärte, auf der Typhusstation als Mädchen für alles zu arbeiten, durfte sie bleiben. Ich erinnere mich, dass auf den weißen, kahlen Wänden in meinem Zimmer immer wieder schreckliche und beängstigende Fratzen erschienen. Wahrscheinlich Fieberfantasien. Aber das Wissen, dass Mama jeden Tag mal nach mir sehen konnte, beruhigte mich und schenkte mir Trost. Im Februar 1946 setzten wir unseren Weg nach Bayern fort. Heimlich über die Grenze nach Obermaitingen. Dort haben wir tatsächlich meinen Vater wiedergefunden. Dann wurden wir in Augsburg bei einem jungen Paar und deren kleinem Sohn einquartiert in ein 14 Quadratmeter großes Zimmer. Mit dem kleinen Jungen hatte ich einen Spielgefährten. Für mich war das schön. Nach 2 Jahren konnten meine Eltern eine eigene Wohnung mieten. Nun hieß es für mich erstmal Behandlungen, Behandlungen, Behandlungen. Bis heute hasse ich Therapien jeglicher Art. Mit 7 kam ich in eine Regelschule. Jetzt sind hier auf Seite 104 2 Schwarz-Weiß-Fotos. Sie zeigen Ina Stein als junges Mädchen. Sieht aus, als wenn sie da in der Schule sitzt, vor sich ein Buch. Und das 2. Foto zu ihrer Kommunionsfeier. Meine Kommunionsfeier war anstrengend. Ich trug meine Kerze links, weil ich meine rechte Hand brauchte, um mein Knie beim Laufen durchzudrücken. Und so eine blöde Klosterschwester sagte mir andauernd, obwohl sie wusste, dass es nicht anders ging: Du musst die Kerze rechts tragen. Eine andere Klosterschwester sagte: Gott liebt dich ganz besonders, deswegen hat er dich mit dieser Krankheit geschlagen. Erst fühlte ich mich ziemlich außergewöhnlich, dass Gott gerade mich besonders liebte. Später dachte ich jedoch, naja, besser er würde mich nicht so sehr lieben und ich könnte dafür besser laufen. Aber wie auch immer, Ich war kein depressives Kind. Ich bewegte mich gern, lernte Radfahren, wurde nie von meinen Eltern in Watte gepackt, scheute keine Herausforderung und lernte immer gerne etwas dazu. Noch heute bin ich meiner Mutter dankbar, dass sie den Mut hatte, ihrem eigenen Weg und ihrem Herzen zu folgen. Denn wäre sie im Schutz der Familie nach Mecklenburg-Vorpommern mitgegangen, hätten wir erst mal 45 Jahre in der DDR verbracht. Das ist für mich heute unvorstellbar. Klar herrschte zur damaligen Zeit auch in Bayern noch Zucht und Ordnung, aber schnell setzten sich Rock'n'Roll und später die 68er durch. Aber da, ab da, konnten sich Freigeister entfalten. Nach der Grundschule wechselte ich aufs Gymnasium. Ich war die einzige unter 40 Kindern, die das unbedingt wollte. Die Lehrer der Volksschule sagten zu meinen Eltern: »Sie haben ja einen Vogel. Das Mädel schafft doch nie das Gymnasium.« Aber meine Eltern gaben nichts darauf. Ich machte die Aufnahmeprüfung bei den englischen Fräulein und bestand. Bis Dezember 1956 lebten wir in Augsburg. Danach zogen wir wegen beruflicher Veränderungen meines Vaters nach München. Inzwischen waren wir zu viert, denn 1952 wurde mein kleiner Bruder geboren. Freundinnen hatte ich immer, aber worunter ich im Jugendalter besonders litt war, dass sie immer irgendwelche Dates mit Jungs hatten und ich eben nicht. Es gab da zwar mal einen Jungen, den ich im Urlaub kennengelernt hatte und der mir anschließend sehr romantische Briefe schrieb, aber als wir nach München zogen, wo er wohnte, war plötzlich Schluss. Mit 15 Jahren lernte ich bei einem Jugendfreizeitaufenthalt einen 18-jährigen Jungen aus Berlin kennen. Von ihm bekam ich meinen ersten Kuss, aber mehr haben wir uns nicht getraut. Dass es bei meinen Freundinnen anders lief, nagte an mir, aber meine Lebensstrategie war gefestigt und hieß: auf keinen Fall einschüchtern lassen. In München ging ich aufs Luisengymnasium. Als ich von einem Tanzkurs erfuhr, war ich fest entschlossen mitzumachen. Der Tanzlehrer war ein gut aussehender Mann und wurde von allen Mädchen angehimmelt. Er trug eine Armprothese, weil er im Krieg einen Arm verloren hatte. Oft saß ich am Rand, weil mich keiner als Tanzpartnerin wollte, aber als er mich holte, haben alle dumm geschaut und waren neidisch. In seinen Armen bin ich geschwebt. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass viele Mädchen gelästert haben, weil ich mit meiner Behinderung den Tanzkurs mitmachen wollte. Doch obwohl mein Tanzpartner mich beim Abschlussball versetzt hat, bin ich froh, tanzen gelernt zu haben. Nach diesem Kurs suchte ich weitere Gelegenheiten zum Tanzen und so begann eine sehr schöne und inspirierende Zeit. Eine meiner Freundinnen hatte einen Pakistaner kennengelernt, der in München seine Doktorarbeit schrieb. Er erzählte uns vom International Students Club und lud uns ein, ihn zu begleiten. Ich war begeistert von dieser Welt mit interessanten Veranstaltungen, bei denen Studenten aus allen möglichen Nationen vertreten waren. In diesem Umfeld fühlte ich mich zum ersten Mal als junge Frau angenommen und wurde endlich auch von Männern zum Tanzen aufgefordert. Hier auf Seite 106 gibt es auch ein großes Schwarz-Weiß-Bild. Das könnte von einem Tanzkurs sein oder sind die ganzen Studenten, die auf diesem Foto abgebildet sind. Natürlich auch Ina Stein. Um mal von zu Hause rauszukommen und mich in der englischen Sprache zu üben, ging ich in den Sommerferien mit einer Freundin nach England. Ich war 19 und hatte mich dort für einen Ferienjob in einer Rudolf-Steiner-Einrichtung für behinderte Kinder beworben. Die Arbeit mit den Kindern war eine Herausforderung für mich, hat mir aber nach der Einarbeitung sehr gut gefallen. Außer meiner Freundin und mir waren noch ein paar Jungs aus Dänemark und Norwegen da, die fragten, ob ich Lust hätte, etwas mit ihnen zu unternehmen. Ich musste mit Verwunderung feststellen, dass in den nordeuropäischen Ländern 1960 die Einstellung zu behinderten Menschen völlig anders war als bei uns. Man wurde als gleichberechtigter Partner akzeptiert, eine für mich völlig neue Erfahrung. Bisher war ich mir, vermutlich durch die Erziehung in Klosterschulen, meiner Weiblichkeit nicht wirklich bewusst. Was wir lernten war, wenn dir ein Mann in die Augen schaut, dann musst du züchtig zu Boden blicken. Meine Eltern sagten immer, ein junger Mann wird sich schwer tun, dich als Partnerin anzunehmen. Damit musst du dich wohl abfinden. Wenn überhaupt, dann wird dich vielleicht ein Älterer nehmen. Na, das waren ja Aussichten. Einen alten Knacker wollte ich definitiv nicht. Nach dem Abitur hätte ich gerne studiert und wäre Lehrerin oder Auslandskorrespondentin geworden, aber das Geld reichte nur, um meinem Bruder ein Studium zu finanzieren. Ich sollte Beamtin werden, da wäre ich wenigstens für die Zukunft abgesichert. Beamtin zu werden war ganz und gar nicht mein Traumziel, aber als folgsame Tochter gab ich mich diesem Schicksal eben hin. Ich wackelte also am ersten Tag etwas unsicher und nervös in den Ausbildungssaal des Versorgungsamtes. Ich kam zu früh, aber einer saß schon da. Eigentlich eher untypisch für mich, fragte ich ihn, ob der Platz neben ihm noch frei sei. Zum ersten Mal blickte ich nicht züchtig zu Boden. Nein, ich setzte mich neben ihn. Es wurde eine tolle Zeit. Die Ausbildungstruppe war super. Wir gingen zusammen aus, hatten viel Spaß miteinander und der Mann, neben dem ich am ersten Tag Platz nahm, ist nun seit 49 Jahren mein Ehemann. War es Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube schon. Irgendwie war von Anfang an klar, dass wir zusammengehören. Da war einfach so eine Vertrautheit zwischen uns und alles lief wie von selbst. Im Oktober 1961 haben wir uns kennengelernt, im April 1962 verlobt, im Januar 1963 geheiratet und im November 1964 kam unser Sohn Uwe auf die Welt. Als ich geheiratet hatte, war ich unheimlich glücklich. Mein Selbstwertgefühl steigerte sich dadurch sehr und ich nahm eine angenehme Zufriedenheit in mir wahr. Später verstärkte sich dieses Lebensgefühl nochmals durch meine Schwangerschaft und die Geburt unseres Sohnes. Es war wohl mein innigster Wunsch, wie jedes andere Mädchen auch, einen Freund oder Mann, eine Familie, einen eigenen Haushalt und guten Beruf zu erlangen. Auch wenn sich diese Wünsche vielleicht für manche Leserinnen wie veraltete Klischees anhören, verband ich mit der Erreichung dieser Ziele die Gewissheit, dadurch eine richtige Frau und gleichwertig zu sein. Unsere Hochzeitsreise ging für eine Woche nach Salzburg in eine sehr einfache Pension bei herrlichem, sehr kalten Winterwetter. Es war ein Traum. Hochschwanger im 9. Monat schloss ich meine Beamtenprüfung ab. Ich ging ganz lässig in die Prüfung, bekam meine Urkunde zur Regierungsinspektorin und freute mich nun, erstmal Mutter zu werden. Die Schwangerschaft war gut verlaufen, aber Uwe ließ auf sich warten. 10 Tage war er bereits übertragen und ich musste in die Klinik. Wehenfördernde Infusionen zeigten bei mir keinerlei Wirkung. In einem gleichgültigen Ton sagte die Hebamme zu meiner Mutter, »Die Herztöne hört man schon kaum noch.« Meine Mutter war entsetzt und mobilisierte meinen Schwiegervater, der Arzt war. Er veranlasste, dass die Frauenärztin sofort einen Kaiserschnitt machte und so kam unser Sohn doch noch gesund auf die Welt. Es war schockierend. Was wäre passiert, wenn meine Mutter nicht so energisch und mein Schwiegervater kein Arzt gewesen war? Sie haben mich stundenlang einfach liegen lassen. Dachten Sie vielleicht, das Kind einer behinderten Frau sei nicht so wichtig? Sie würde es eh nicht gut versorgen können? Jetzt sieht man auch hier auf Seite 108 zwei Fotos. Das erste Foto zeigt Ina Stein mit ihrem Sohn im Krankenhaus liegend. Und auf dem zweiten Foto sieht man sie mit ihrem Mann. Nach dem Mutterschutz sagte man mir, entweder sie arbeiten ganz oder gar nicht. 1964-65, da gab es nur Hopp oder Top, denn es gab keine Teilzeitarbeit oder Elternzeit. Meine Mutter bot mir an, tagsüber das Kind zu versorgen, aber ich wollte lieber selbst für meinen Jungen da sein. Oft dachte ich, hoffentlich leidet mein Kind nicht unter meiner Behinderung, aber das war für Uwe nie ein großes Thema. Wir hatten viele gute Kontakte zu anderen Familien mit Kindern und haben uns gegenseitig eingeladen oder etwas mit den Kindern unternommen. Man kann wirklich sagen, dass die Beziehung zwischen meinem Sohn und mir und natürlich auch seinem Vater immer sehr vertrauensvoll war. Hier auf Seite 109 ist das nächste kleine Schwarz-Weiß-Foto mit Ina Stein und ihrem Sohn. Da ist er schon etwas älter. Selbst wenn er als Jugendlicher spät nach Hause kam, erzählte er noch alles, was er erlebt hatte. Er selbst sagt, dass ihm nie etwas gefehlt hat. Sehr bedauert habe ich allerdings, dass ich keinen Sport wie Skifahren oder Schlittschuhlaufen mit ihm treiben konnte. Aber solche Einschränkungen haben wir damit ausgeglichen, dass er immer wieder mit dem Sportcheck oder der Jugendgruppe wegfahren durfte. Rodeln und Radlfahren konnten wir jedoch gemeinsam. Bis vor 2 Jahren konnte ich noch auf einem normalen Radl fahren, jetzt habe ich ein Dreirad und bin damit Gott sei Dank weiterhin mobil. Als Uwe 9 Jahre alt war, überlegte ich, in meinen alten Beruf zurückzukehren. Aber es wäre immer noch nur in Vollzeit möglich gewesen. Das war mir mit Kind und Haushalt einfach zu viel. Stattdessen studierte ich 4 Semester Psychologie und professionalisierte im Abendkolleg mein Englisch. Danach landete ich in der Jugendarbeit und anschließend mehr und mehr in der Sozialpolitik. Ich war 33 Jahre, als ich den 2. Landesvorsitzenden des damaligen Reichsbundes, ein Verband für Kriegsopfer, heute Sozialverband Deutschland, SOVD, kennenlernte, der mich fragte, ob ich Lust hätte, einen integrativen Club für Jugendliche mit und ohne Behinderung in München aufzubauen und zu organisieren. Die Idee von Integration und Selbstbestimmung von damals sogenannten Schwerbeschädigten war neu. Bisher lebten diese Schwerbeschädigten in Sondereinrichtungen oder zu Hause bei den Eltern, von der Gesellschaft isoliert, mal überbehütet, mal unterversorgt, aber in jedem Fall weitgehend in vielen Bereichen ihrer Existenz fremdbestimmt. Nun, in den 70er Jahren, platzte vielen der schwerstbeschädigten Kragen. Betroffene gründeten Vereine und Gruppen mit der Intention, sich für ihre Selbstbestimmung stark zu machen und mit gesellschaftlichen Vorurteilen ordentlich aufzuräumen. Es war der Beginn einer sozialpolitischen Revolution, die bis heute im Gang ist. Ziel: Gleichberechtigung aller Menschen. Die damaligen Schlagworte waren Integration statt Isolation und Bürgerrechte statt Wohltaten. Heute sind wir schon einen Schritt weiter und fordern Inklusion. Mithilfe meines Bruders und einer Schulfreundin gelang es, ein paar nicht behinderte Jugendliche für die Gruppen zu gewinnen, während ich die großen Behinderteneinrichtungen in München wie die Pfennigparade und die Landesschule für Körperbehinderte nach Jugendlichen mit Behinderung abklapperte. So konnten wir am 14. November 1973 im Haus International unseren ersten integrativen Clubabend mit ca. 30 Leuten durchführen. Unser Vereinsname war INTEG, abgeleitet von Integration. Wir trafen uns alle 2 Wochen, spielten, diskutierten und entwickelten Ideen für neue Aktivitäten. Ein Anliegen der Jugendlichen war, Theater zu spielen. Durch eine witzige Anekdote fanden wir entsprechende Kontakte. In München lebte damals eine Kostümbildnerin, die auch Ina Stein hieß, für den Filmproduzenten Franz Seitz arbeitete und unter anderem in 3 Edgar-Wallace-Filmen die Kostüme entwarf. Da der Name Ina Stein bezüglich der Intake-Gruppe durch die Presse geisterte, entstand Verwirrung. Jeder, der mich anrufen wollte und nicht wusste, dass ich im Telefonbuch unter Ingrid, meinem Taufnamen, stehe, rief bei der Kostümbildnerin an. So wurde sie neugierig auf ihre Namensverwandte, rief mich an und kam auf einen Kaffee vorbei. Wir erzählten uns gegenseitig von unserer Arbeit und verbrachten einen sehr interessanten und inspirierenden Nachmittag. Auf Empfehlung von ihr lud ich die Dramaturgin Lilo Schick ein, die ebenfalls für Seitz-Filme arbeitete, und wir konnten sie tatsächlich für unsere Intake-Theatergruppe gewinnen. Sie hatte ein tolles Gespür für die unterschiedlichen Persönlichkeiten, und so wurden wir eine der ersten Theatergruppen, die mit behinderten und nicht behinderten Schauspielern auftrat. Unseren Mitgliedern machte es riesigen Spaß und mit ihren Rollen wuchs auch ihr Selbstbewusstsein. Wir hatten etliche Auftritte mit Stücken von Karl Valentin, Dürrenmatt und Ludwig Thoma im Fraunhofer Theater und in kirchlichen Einrichtungen. Lilos Bruder war Bühnenbildner und gestaltete für uns Kulissen. Die Cousine meiner Schwägerin arbeitete damals in der Geldvergabeabteilung im Sozialreferat und konnte mich beraten, wie man Anträge für Projektförderungen und Zuschüsse formulieren muss. Wir gingen durch die ganze Presse und es war eine tolle Sache und eine spannende Zeit. Vieles musste ich erst lernen. Aber dieses Erforschen, dieses Wege und Mittel suchen, um Dinge möglich zu machen, das war meins. Man muss immer Netzwerke spinnen. Das ist ganz wichtig. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Schnell war klar, dass sich die Gruppe auch politisch engagieren wollte. Unsere Schwerpunktthemen waren Barrierefreiheit und Mobilität. Es war viel Recherchearbeit und eine Herausforderung für mich, die Bedürfnisse der Jugendlichen in der Öffentlichkeit zu vertreten und auf angemessene und erfolgversprechende Weise zum Ausdruck zu bringen. Wir fanden Kontakte zu anderen Vereinen mit ähnlichen Interessen, tauschten uns aus und verbündeten uns mit dem Ziel, an der Gleichberechtigung aller Menschen mitzuwirken. Da gab es in München zum Beispiel den CBF, Klaus Fussek, der damals Zivi war und später die Gesellschaft mit der Unterversorgung von alten Menschen in Pflegeeinrichtungen konfrontierte. Oder Max Weber, ein ungeheuer engagierter Landtagsabgeordneter mit Kinderlähmung, der sich insbesondere um Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bemühte. Die heutige Frau des Münchner Oberbürgermeisters Ude, damals Edith von Welser und im Bezirksausschuss Schwabing, unterstützte uns dabei, an der Leopoldstraße öffentliche Behindertenparkplätze einzurichten, und Frau Hügenel, damals SPD-Stadträtin, gab unsere Forderungen bezüglich behindertengerechter U-Bahn-Toiletten an den Stadtrat weiter. Wir machten Infostände zu bestimmten Anlässen, informierten Zeitungen und Rundfunk über unsere Themen und gaben regelmäßig unser Clubprogramm heraus. Auf diese Weise bildeten sich nun in vielen Städten und Ländern Vereine und ein immer größer werdendes Gremium zur Teilhabe behinderter Menschen in der Gesellschaft. 23 Jahre habe ich Intake begleitet. Anfangs dachte ich, ich gründe das nur schnell und übergebe es dann an Jüngere, aber irgendwie bin ich dann doch kleben geblieben. Ich wollte natürlich, dass der Verein nicht wieder in die Brüche geht, und es braucht für alles einen Motor. Der war dann eben ich. 1981 wurde mir wiederum vom ehemaligen Reichsbund, inzwischen SOVD, ein weiteres Thema angetragen. die besonderen Probleme von Frauen mit Behinderung. Die damalige zweite Bundesvorsitzende des SOVD fragte mich, ob ich einen Artikel zu diesem Thema verfassen könnte. Der Verband wollte zum Jahr der Behinderten eine Sonderausgabe seiner Zeitschrift herausgeben und nett wie ich war, sagte ich zu. Zu Hause an meinem Küchentisch wurde mir beim Schreiben erstmals bewusst, dass ich dieses Thema selbst noch nie so richtig reflektiert hatte. Immer wieder führte ich nun Gespräche mit anderen Frauen mit Behinderung und es begann eine Zeit intensiver Auseinandersetzung zu allen Aspekten des Frauseins. Das war gar nicht so leicht, denn bisher war es ein Tabu, dass Behinderte überhaupt ein Geschlecht haben. Bisher hatte keiner gefragt, wie es uns Frauen mit Behinderung überhaupt geht, wie es um unsere Identität steht, wie wir uns fühlen, Männern gegenüber, Frauen ohne Behinderung gegenüber, wie wir uns fühlen mit unserer Körperlichkeit, ob wir uns selbst annehmen können, wenn es die anderen schon oft nicht können, wie es uns damit geht, nicht bestimmen zu können, wer unsere Intimpflege macht, keine Arbeitgeber zu finden, die uns eine Stelle geben, keine Kinder zu haben, weil man glaubt, wir seien keine guten Mütter. Und jetzt sollte plötzlich all das aufs Tablett? Das hieß natürlich auch, vernarbte Wunden aufzureißen. 1989 bot mir die Münchner Volkshochschule an, einen Gesprächskreis für Frauen mit Behinderung zu gründen. 6 Jahre habe ich nun neben meiner Arbeit für INTEK diesen Gesprächskreis, zeitweise mit Renate Geifrich, geleitet. Wir waren ausschließlich Frauen mit Behinderungen und alle waren sich einig, dass erstmal keine Frau ohne Behinderung dabei sein soll und auch keine professionelle. Es war fürs Erste einfach nur gut, einen geschützten Raum zu haben, in dem wir uns austauschen konnten. Als wir soweit waren, wagten wir uns mit unserer Weiblichkeit in die Öffentlichkeit. Mit der Fotografin Christina Warings-Köster entstand eine Fotoausstellung mit dem Titel »Emotionen«. Dort zeigten wir unsere Frauengesichter, unsere Frauenkörper und unsere Themen. Die Ausstellung lief durch ganz Deutschland bis nach Brüssel und als die Bundestagsabgeordnete Frau Hasselfeld unsere Fotos in Fürstenfeldbruck sah, holte sie unsere Ausstellung nach Bonn in den Deutschen Bundestag. Rita Süssmuth eröffnete die Ausstellung und nahm sich viel Zeit für uns. Hier auf Seite 112 sind jetzt Schwarz-Weiß-Bilder zu sehen von den ganzen Aktivitäten, die hier im Text gerade aufgeführt wurden. Aus unserem Frauengesprächskreis entstanden auch 2 Dokumentationen des Filmemachers Werner Geifrich, in denen wir unsere Gespräche offengelegt haben. Wir überlegten inzwischen, wie wir ein bayernweites Angebot für Frauen mit Behinderung auf die Beine stellen könnten. Ein Netzwerk für Mädchen und Frauen mit Behinderung in Bayern. Eine Anlaufstelle für Austausch, Beratung, gemeinsame Aktivitäten und Arbeitsgruppen, die unsere Themen in Gesellschaft und Politik vertreten. Auch die Frau des damaligen Ministerpräsidenten Stoiber sah sich unsere Ausstellung an und ich erzählte ihr von unserem Anliegen, ein bayernweites Angebot für Frauen mit Behinderung zu schaffen. Eine Mitarbeiterin vom Sozialministerium gesellte sich hinzu und beide Damen signalisierten Bereitschaft, unser Ziel zu unterstützen. Die Umsetzung gelang jedoch erst später mit meiner Berufung als Behindertenbeauftragte der Staatsregierung. Der SOVD war Mitglied in einem internationalen Behindertenverband, der FIMITIC, International Federation of Persons with Physical Disability. Als ich einmal Gelegenheit hatte, mit dem Präsidenten dieses Verbandes zu sprechen, sagte ich zu ihm: »Wissen Sie was? Das Thema Frauen mit Behinderung wäre doch auch mal eine Diskussion auf internationaler Ebene wert.« Nach einer Besprechung mit seinem Präsidium meldete er sich bei mir und sagte: Also, Frau Stein, wir sind sehr dafür aufgeschlossen, einen internationalen Arbeitskreis für Frauen mit Behinderung zu gründen. Ja, toll, rief ich aus. Und wer wird den leiten? Er? Ja, Sie. Ich? Was, ich? Ich war natürlich erstmal sprachlos, willigte aber schließlich nach ein paar schlaflosen Nächten ein. Es war eine ungeheuer spannende und interessante Arbeit, Frauen aus circa 10 Nationen, von Schweden bis Rumänien, Italien und Finnland, trafen sich in ihrem jeweiligen Heimatland und tauschten sich über ihre Bedürfnisse und ihre Lebensbedingungen aus, die so verschieden waren wie die Situation in ihren Ländern. Die Verhandlungssprache war Englisch und wir hatten ein gutes Medienecho. Meine Herausforderungen in der ehrenamtlichen Behindertenarbeit wurden mit der Zeit immer größer. 1995 wurde ich zur zweiten Bundesvorsitzenden des SOVD gewählt, eine Tätigkeit, die nicht nur das Gebiet Behinderung umfasste, sondern eine Vielzahl von Themen wie Frauen, Familie, Pflege, Gesundheit und vieles mehr. Ich lernte zahlreiche wichtige Persönlichkeiten kennen und musste von einem Moment zum anderen zu aktuellen Problemen in den Medien Stellung nehmen. Das war nicht ohne, aber ich bekam die dafür nötige professionelle Unterstützung. In diesen Jahren wurde die Forderung von den Behindertenorganisationen nach qualifizierten Behindertenbeauftragten immer lauter. Auf Bundesebene gab es zwar einen, von dem hörte man aber ziemlich wenig. In Bayern füllte dieses Amt der damalige Staatssekretär des Sozialministeriums aus. Die damalige Sozialministerin Barbara Stamm wurde nun sehr eindringlich gebeten, einen unabhängigen Behindertenbeauftragten zu installieren. Da sie mich von früheren Veranstaltungen kannte, wurde ich gefragt, ob ich mir dieses Amt zutrauen würde. Ich sagte zu und wurde im Dezember 1998 der Presse vorgestellt. Da ich mich an keinem Vorgänger orientieren konnte, fing ich praktisch bei Null an. Es galt, diesen Spagat zwischen den Forderungen der Behindertenorganisationen und der Politik so diplomatisch zu gestalten, dass am Ende ein positives Ergebnis stand. Und so wurden daraus spannende und arbeitsreiche 5 Jahre. Da mein Mann gesundheitliche Probleme hatte und auch ich merkte, dass diese Aufgaben auf Dauer sehr kräftezehrend waren, ließ ich mich aber trotz guten Zuredens von Ministerpräsident Stoiber nicht mehr neu berufen. Eine kurze Unterbrechung im fließenden Text. Es gibt jetzt hier auf den Seiten 114 und 115 Fotos mit Ina Stein bei den Konferenzen. Zum Beispiel Konferenz der FIMITIC, die behinderten Frauen im Aufbruch, Behinderung und Mutterschaft, Menschenrecht. Man sieht sie hier zum Beispiel auch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Stoiber. Dann geht es weiter auf Seite 116. München, 1. April 2004, Pressemitteilung 193.04. Behindertenbeauftragte der Staatsregierung. Sozialministerin Christa Stevens verabschiedet Ina Stein und führt Anita Knochner in ihr neues Amt ein. Im Rahmen einer Feierstunde im Sozialministerium hat Bayerns Sozialministerin Christa Stevens heute die bisherige Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung Ina Stein verabschiedet. Begleitet, gefördert und von Frau Stein angestoßen, konnten in der Behindertenpolitik viele wichtige Vorhaben Realität werden, dankte die Ministerin Frau Stein für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren engagierten Einsatz für behinderte Menschen. Höhepunkte seien das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung, BGG, gewesen, Aber auch die Anregung zur Gründung der Bioethik-Kommission und zur Schaffung des Netzwerkes von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Weit über das übliche Maß hinaus hat Frau Stein dieses Ehrenamt 5 Jahre lang mit unermüdlichem Einsatz ausgeübt und dabei stets eigene Interessen zum Wohle anderer zurückgestellt, würdigte Stevens die Verdienste von Ina Stein. Es geht weiter im Text. Nachdem ich dieses Amt aufgegeben hatte, wurde ich von verschiedenen Organisationen gefragt, ob sie mich nicht für ihre Ziele gewinnen könnten. So auch von Special Olympics, einer weltweiten Sportorganisation für Menschen mit einer geistigen Behinderung. In der Zwischenzeit hatte ich 2 Enkeltöchter, heute 17 und 21 Jahre alt. Nadine, die Ältere, ist autistisch und sehr sportlich, und so entschloss ich mich, auch mal etwas für meine Familie zu tun. Ich erklärte mich bereit, einen Special Olympics Landesverband Bayern aufzubauen, der inzwischen 8000 Sportler betreut und große sportliche Veranstaltungen durchführt. Nadine trainiert fleißig, nimmt begeistert an den Wettbewerben teil und hat dadurch viele neue Freunde gewonnen. Neben all diesen ehrenamtlichen Aktivitäten, die viel Arbeit, aber auch viel Spaß machten, weil man etwas gestalten und positive Veränderungen bewirken kann, hatte ich natürlich auch ein Privatleben. Eine große Leidenschaft von meinem Mann und mir war das Reisen, denn fremde Länder und Kulturen machten uns neugierig. So unternahmen wir einmal im Jahr eine große Tour. Vom Nordkap bis zur Südsee waren wir unterwegs und haben sehr viel von der Welt gesehen. Noch heute zehren wir von diesen großartigen Erlebnissen.